Bremen 2 Gesprächszeit.
Sie ist 28 Jahre alt und hat die halbe Welt bereist. Aber anstatt Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder in Strandbars abzuhängen, hat sie Affenkot untersucht und Haifischen kleine Sender implantiert. Sie hat im tiefen Dschungel Orang-Utans aufgespürt, Zwergelefanten und Schuppentiere, allerdings auch unliebsame Begegnungen gehabt mit Fröschen in Kloschüsseln, Riesenspinnen im Bett und Blutegeln an den Beinen. Sie hat Gibbonaffen singen hören und Vögel übers Wasser laufen sehen, stand aber auch Auge in Auge mit 4 Meter langen Würgeschlangen und ebenso riesigen Krokodilen. Immerhin ist sie jetzt wohlbehalten Gast in der Gesprächszeit. Herzlich willkommen, Hanna Emde.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Tierärztin, Wildtierforscherin, Artenschützerin, was trifft Ihre Arbeit am ehesten?
Ich denke, Artenschutz-Tierärztin. Das ist so der Mix, für den ich gerade im Dschungel unterwegs bin.
Sie wohnen ja in Hamburg derzeit und Sie könnten in einer Kleintierklinik damit Operationen von Meerschweinchen sicher ganz bequem Geld verdienen. Sie ziehen es aber vor, im Dschungel mitten in Moskitoschwärmen, zum Beispiel wilde Nasenaffen, zu operieren. Warum?
Also der normale Job der Tierärztin in der Praxis, der hat mich anfangs schon gereizt, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass mein Herz eher für die wilden Tiere schlägt und ich eben lieber das Tier im Kontext mit seiner Umwelt sehen will. Und deswegen setze ich mich für den Artenschutz ein und hauptsächlich im Dschungel.
Sind Sie eine Abenteurerin?
Ja. Also ich reise an Orte dieser Welt, wo ich noch nie vorher gewesen bin, wo auch nicht viele andere Menschen unterwegs sind. Das ist eine große Leidenschaft von mir.
Hanna Emde hat nicht nur ein Herz für wilde Tiere, sondern sie sieht den Artenschutz im Kontext mit Biodiversität und Klimawandel. Deshalb hat sie einen gemeinnützigen Verein gegründet für Artenschutz und Umweltbildung. Und gerade hat sie ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen als Tierärztin im Dschungel. Allerhand Gesprächsstoff für diese Stunde. Noch einmal herzlich willkommen, Hanna Emde. Mein Name ist Christine Gorni. Guten Abend. Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist die Tierärztin und Artenschützerin Hanna Emde. Sie ist 28 Jahre jung, hat aber schon auf den Philippinen, in Madagaskar, Mexiko, Costa Rica, Guatemala Wildtiere erforscht und als Tierärztin behandelt. Welche Eigenschaften muss man mitbringen, wenn man Wildtiere retten will?
Man muss sehr anpassungsfähig sein, weil man wirklich in völlig neue Situationen und Abenteuer geworfen wird, in denen man plötzlich handeln muss. Also ich habe nie gelernt, wie ich einen Hai operiere oder eine Raubkatze in Narkose lege, sondern ich leite mir das ab von den Nutztieren, den Haustieren, was ich im Studium gelernt habe. Und muss dann eben spontan sein in der Situation im Dschungel.
Ja genau, Ihr Tiermedizinstudium in Deutschland konnte Sie ja eigentlich nicht so intensiv auf die Wildtiere vorbereiten. Da war vieles genau. Da neu?
Total, also das hat mir schon sehr gefehlt in dem Studium, dass es eben hauptsächlich um die Haus- und Nutztiere ging, was aber natürlich auch verständlich ist. Das macht den größten Teil unserer Arbeit hier in Deutschland aus. Aber man kann viel umleiten, also so eine Kaninchenhaut ist eigentlich genauso dick wie die eines Hais, habe ich dann festgestellt. Und man weiß ja, wie man Narkosen durchführt und so. Also das hat mir natürlich alles total geholfen. Aber dieses Stückchen, um wirklich Wildtierärztin zu werden, das musste ich mir selbst erarbeiten. Das musste ich aus Erfahrungen mitnehmen.
Ja, Hunde, die werden ja von Herrchen oder Frauchen an der Leine in die Tierarztpraxis geführt. Und Wildtiere an den OP-Tisch zu bekommen, stelle ich mir doch etwas komplizierter vor.
Absolut, vor allem, weil der OP-Tisch ja auch im Dschungel einfach eine Plane mitten im Regenwald ist. Also wir breiten die auf dem Waldboden aus, überall sind Moskitos und Blutegel, wie eben schon erwähnt, es sind irgendwie 40 Grad und trotzdem muss ich mich jetzt nur auf dieses Tier konzentrieren, auf diesen Eingriff. Das ist schon wirklich was anderes. Und genau, die Tiere kommen nicht einfach zu uns und wollen jetzt ein bisschen schlafen, in Narkose gelegt werden, sondern die müssen wir schon aufwendig suchen und fangen und dann mit einem Betäubungsgewehr oder einem Pfeil in Narkose legen.
Haben Sie da manchmal Angst gehabt? Gab ja sicher auch die eine oder andere brenzlige Situation, oder?
Nee, für Angst ist da kein Platz. Das muss man wirklich ausschalten quasi, weil ich in dem Moment wirklich verantwortlich bin für das ganze Team, für die Sicherheit des Teams und auch für die Gesundheit des Tieres. Da ist kein Raum für Angst, da muss man handeln. Aber natürlich gibt es Situationen, wo zum Beispiel eine Raubkatze zu früh aufwacht, wenn die nicht tief genug in Narkose liegt. Da muss man einfach sofort handeln. Da muss man das Team in Sicherheit bringen und die Katze in Sicherheit bringen. Das sind natürlich so Schreckmomente, aber ich würde es nicht als Angst bezeichnen.
Sondern Adrenalin wird dann positiv umgesetzt.
Genau, man ist extrem klar im Kopf plötzlich und weiß genau, was zu tun ist.
Sie haben ja in sehr unterschiedlichen Ländern mit vielen verschiedenen Tierarten gearbeitet. Nehmen Sie uns doch mal mit an die eindrucksvollsten Orte zu den eindrucksvollsten Tieren.
Also ein ganz besonderer, schon fast magischer Ort für mich ist die Insel Borneo. Die liegt zwischen Malaysia und Indonesien. Die beiden Länder sind quasi auf der Insel vertreten und ich war immer im malaysischen Teil im Norden. Und dort ist wirklich noch Urwald, also Primärwald, der noch nie vom Menschen bewirtschaftet wurde, vorhanden mit riesigen Urwaldbäumen. Und ich habe am Kinabatangan-Fluss gearbeitet. Das ist ein ganz breiter, schlammiger Fluss, wie man den aus den Naturdokus kennt. Und da ist extrem viel Wildlife unterwegs. Also an den Ufern des Flusses sieht man Nasenaffen mit den dicken Bäuchen und diesen großen Nasen. Die Leistenkrokodile liegen da am Ufer. Man hat Nashornvögel, die über den Fluss fliegen. Und es ist eine extreme Lautstärke. Also Dschungel, da ist immer Leben, immer viel los. Das ist etwas ganz Besonderes, was diesen Wald ausmacht.
Nun haben Sie ja mit anderen Forschern und Forscherinnen zusammengelebt, monatelang in kleinen Camps, mitten eben in diesem sehr eindrucksvollen Dschungel. Wie muss man sich da den Alltag vorstellen?
Also auf Borneo haben wir in einer kleinen Forschungsstation wirklich mitten im Dschungel gelebt. Das war so 2 Stunden bis zur nächsten Siedlung mit dem Boot und mit so einem großen Pickup unterwegs. Das war wirklich sehr abgelegen. Und wir waren ungefähr 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Teilen der Erde. Das ist auch immer spannend, dass da welche aus Kanada, Mexiko, Brasilien, Malaysia zusammenkommen und wirklich auf engstem Raum leben. Also mit Privatsphäre ist da nicht viel. Ich hatte immer ein Zimmer, was ich mir geteilt habe, und das spärlich eingerichtete Badezimmer wurde sich auch immer zu 4 oder zu 6 geteilt. Und jeder oder jede dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatte ihr eigenes Forschungsprojekt, für das sie dort waren. Mhm. Also eine Kanadierin hat an den Nasenaffen geforscht, ein Amerikaner mit Würgeschlangen und ein anderer wieder mit dem Nebelparder, einer besonderen Raubkatze. Und ich habe in diesen Forschungsprojekten als Tierärztin assistiert und die Tiere in Narkose gelegt, untersucht, Proben genommen. Das heißt, jeden Tag ist man ganz früh morgens, wo es noch nicht ganz so heiß wird, weil mittags kann man gar nicht arbeiten, ist man los mit dem Motorboot in sein Einsatzgebiet und war dann den ganzen Vormittag im Dschungel unterwegs, um entweder Fallen zu kontrollieren oder Fotokameras zu prüfen, ob da neue Fotos sind, ob da neue Tiere vorbeigekommen sind. Man ist also jeden Tag draußen und im Wald unterwegs.
Was sind die Forscherinnen und Forscher eigentlich für eine Spezies? Muss man auch so ein bisschen Nerd sein?
Also man braucht eine sehr hohe Toleranzgrenze, weil man viel aushalten muss. Wie gesagt, wir sind aus unterschiedlichsten Kulturen in einem sehr einfach im Haus untergebracht. Also da ist nichts mit Luxus, kalte Duschen. Man lebt mit Spinnen und Skorpionen zusammen. Da muss man sich dran gewöhnen. Das heißt, man sollte schon sehr robust sein. Und klar, jeder von uns ist irgendwo auf seinem Gebiet ein kleiner Nerd, weil wir es einfach lieben, nachts mit Stirnlampen in diesem fremden Wald unterwegs zu sein und Affenaugen zu suchen. Oder weil uns die Moskitoschwärme irgendwann gar nichts mehr ausmachen, wenn wir Orang-Utans im Baum entdecken und so. Also wir teilen auf jeden Fall alle die Leidenschaft für die Tiere und geben sehr viel dafür auf, uns für den Schutz dieser Tiere auch einzusetzen.
Sie haben Forscher und Forscherinnen aus anderen Kulturen kennengelernt. Sie haben aber ja auch die anderen Kulturen in den verschiedenen Ländern weltweit kennengelernt. Wie haben Sie die Menschen dort erlebt und vor allem auch deren Verhältnis zur Natur?
Ja, das ist wirklich eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich jedes Mal mache, die Einheimischen kennenlernen, weil niemand kennt diesen Dschungel und diese Wälder und auch die Tiere so gut wie diese Menschen, die jeden Tag mit denen leben, die sind damit aufgewachsen. Das hatte ich in Malaysia, aber das habe ich auch ganz, ganz doll in Guatemala gemerkt. Da habe ich wirklich nur mit 3 Menschen im Forschungscamp gelebt. Und die haben mir halt auch diese extreme Wertschätzung für die Natur wieder beigebracht, weil ich habe das Gefühl, dass wir das hier in unserem hektischen Alltag in der Stadt oft vergessen, wie dankbar wir eigentlich auch sein müssen, was wir alles aus der Natur ziehen können. Und diese extreme Liebe und Bindung, die diese Menschen noch zu der Natur haben, ist etwas ganz Wertvolles, was ich auch wirklich nicht missen möchte.
Sie haben über Ihre verschiedenen Einsätze in Projekten in den Dschungeln der Welt ein Buch geschrieben, Abenteuer Artenschutz, das ist jetzt gerade erschienen. Sie beschreiben da alles sehr plastisch und detailliert. Haben Sie eigentlich immer Tagebuch geführt oder haben Sie so ein gutes Gedächtnis?
Nee, ich habe wirklich immer Tagebuch geführt, wenn ich unterwegs war, weil ich auch einfach so viel erlebt habe an solchen Tagen. Manche Tage sind ja wirklich ewig lang gewesen, weil wir dann doch noch eine Wildtiernarkose bis spät in die Nacht hatten. Und das musste ich irgendwie für mich verarbeiten, weil ich hatte ja keine Menschen vor Ort, mit denen ich da mal eben quatschen konnte, keine Freundinnen und Freunde. Und da war das Schreiben immer ganz wichtig für mich, um das auch zu verarbeiten. Und das war natürlich jetzt toll für das Buch, dass ich dann auch wirklich Jahre zurückreisen konnte und mir nochmal diese Erlebnisse durchlesen konnte.
Hanna Emde, Weltreisende und Tierärztin, ist nicht im Dschungel aufgewachsen, sondern in einem Haus am Stadtrand von Bonn. Und statt wilder Tiere gehörte ein Dackel zur Familie. Hatten Sie denn als Kind schon besonderes Interesse an Tieren?
Ja, das war wirklich schon immer so, diese besondere Tierliebe, auch im Wald, ehrlich gesagt. Ich bin immer ab des Weges unterwegs gewesen und wollte irgendwelche wilden Tiere finden und erforschen. Und genau, mit einem Dackel, den hatte ich auch auf vielen Forschungstouren im Wald immer dabei. Und die ersten Forschungsprojekte habe ich selbst an Schnecken durchgeführt in der Grundschule und habe immer Schnecken hinterm Haus beobachtet und rausgefunden, was die fressen und was ich für die tun kann und wie ich quasi deren kleinen Lebensraum schützen kann. Ich habe mit meiner Mama Salzkrebse gezüchtet, wir haben Zwiebelschalen mikroskopiert. Also ich war auch schon immer Pfadfinderin und habe da natürlich auch ein sehr naturnahes Leben kennengelernt. Also meine Familie stand da immer hinter mir.
Vielleicht sollte man auch anmerken, dass Sie eben Tochter einer Biologin und eines Forstwissenschaftlers sind. Und dann war genau, eben das Thema Natur, Leben im Einklang mit der Natur, auch Thema im Elternhaus.
Absolut. Ich meine, die hatten natürlich nicht so geplant, dass ich dann plötzlich in die tiefsten Dschungel überall auf der Welt reise. Das kam ja dann plötzlich nach der Schule, dass ich dieses große Interesse entwickelt habe.
Aber wie genau ist denn dieses Interesse entstanden, Ihre Liebe zum Wildlife?
Das kam, als ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also erstmal kennt man natürlich nur so die heimischen Tiere und ich dachte auch immer, ich will so eine Tierärztin werden, die sich hier um die Tiere kümmert. Und dann habe ich plötzlich immer gelernt, dass da eben noch mehr ist und dass die auch unsere Hilfe brauchen. Und dann bin ich nach dem Abitur für 12 Monate auf die Philippinen gegangen für einen Freiwilligendienst mit der GIZ.
Der staatlichen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Mhm. Genau, und dort habe ich das erste Mal Regenwald kennengelernt, so ein tropisches Land, und habe auch die Erfahrung gemacht, das erste Mal ganz woanders auf der Welt mich zu Hause zu fühlen. Ich hatte meine Nachbarn und meine Freunde und Freundinnen in so einem fremden Land, und ich glaube, das hat mich unheimlich geprägt. Ich war da gerade 17, 18 Jahre alt und danach war ich irgendwie angesteckt und wollte mich weiter darum kümmern, weil ich halt auch auf den Philippinen schon extreme Ausmaße von Zerstörung kennengelernt habe. Zerstörung von Wäldern, von Naturschutzgebieten, von Küsten, von Korallenriffen. Das hat mich nicht mehr losgelassen.
Sie sagten gerade, Sie waren damals 17, 18 Jahre alt. Mussten Sie sich als so ganz junge Frau auch manchmal Respekt verschaffen?
Zum Glück eigentlich nicht. Dadurch, dass ich anscheinend eine sehr offene Art habe und auch einfach so Lust habe, die Menschen kennenzulernen und völlig auf Augenhöhe mit allen immer bin, war das wirklich nie ein Problem. In all meinen Projekten bisher hat das immer ganz, ganz toll geklappt und ich wurde immer mit offenen Armen empfangen. Da bin ich ganz, ganz dankbar für.
Als Sie dann wohlbehalten wieder in Deutschland waren, da haben Sie in Hannover Tiermedizin studiert. Was war damals Ihr Berufsziel?
Da wollte ich Tierärztin werden für vielleicht Wildtiere oder im Zoo oder irgendwie so etwas. Ich kannte noch gar nicht diese ganzen anderen Bereiche wie die Naturschutzmedizin, den Artenschutz. Das war mir gar nicht bewusst, dass es da ganz, ganz wichtige Gemeinsamkeiten gibt zwischen der Tiermedizin und dem Artenschutz. Und das hat sich dann wirklich erst während des Studiums herauskristallisiert. Ich habe sehr früh schon begonnen, internationale Tiermedizin-Kongresse und Konferenzen zu besuchen, wo es dann hauptsächlich um die Wildtiermedizin ging, auch um Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden. Und da ist dieses extreme Interesse am Artenschutz, an dieser wilden Medizin gewachsen.
Ihr beruflicher Weg, der wirkt strategisch ja sehr gut geplant. Sie haben das eben schon angesprochen, dass Sie internationale Konferenzen besucht haben, neben Ihres Studiums. Sie haben viele Praktika gemacht. Das wirkt alles unglaublich zielstrebig, sehr sortiert. Oder ergibt sich eins durchs andere, wenn man da erstmal eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat?
Das hat sich auf jeden Fall ergeben und das war nicht geplant. Also ich hatte immer mein Ziel vor Augen, das stimmt schon. Aber wie ich da hinkomme, das wusste ich nicht. Das hat sich viel ergeben. Das war eben durch solche Konferenzen schafft man plötzlich Netzwerke und lernt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der ganzen Welt kennen und findet natürlich auch Gemeinsamkeiten. Und dadurch haben sich dann plötzlich Projekte ergeben, Kontakte ergeben, die ich ja sonst nie gehabt hätte oder nie kennengelernt hätte. Und so bin ich quasi von Projekt zu Projekt gewandert und musste das natürlich auch mit dem Studium vereinbaren. Aber das hat sich wirklich alles auf diesem Weg eigentlich erst ergeben. Ich habe auch nie geplant, ein Buch zu schreiben. Und ja, das hat sich irgendwann auch so ergeben.
Und wenn Sie von einem zum anderen gewandert sind, welches Projekt war vielleicht besonders prägend für Ihren Berufsweg?
Also das war auf jeden Fall auf Borneo, auf dieser Forschungsstation. Dort bin ich auch mehrmals gewesen, später dann auch als fertige Tierärztin, weil natürlich dort eine extreme Vielfalt an Projekten und auch wissenschaftlichen Fragen war. Dadurch konnte ich sehr viele unterschiedliche Arbeitsgebiete kennenlernen. Und dort hatte ich auch die erste Begegnung mit einem wilden Nebelparder. Das ist eine ganz besondere Raubkatze, die nur auf Borneo vorkommt, der Sunda Nebelparder. Ein wunderschönes Tier. Und diese Begegnung hat mich nachhaltig geprägt.
Und so haben Sie dann ja auch Ihren Verein genannt. Darauf wollen wir später noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu Ihrem Studium kommen. Wie muss man sich überhaupt so eine Tiermedizin-Fakultät vorstellen? Also mir als Literaturwissenschaftlerin fehlt da jegliche Fantasie.
Es erinnert ein bisschen an eine Art Bauernhof, ehrlich gesagt. Also unser Campus, unsere Fakultät liegt wirklich im Zentrum von Hannover. Aber sobald man diese Tore öffnet und auf den Campus kommt, hat man schon diesen würzigen Geruch in der Nase, der so an Kuhstall ein bisschen erinnert. Und das ist wirklich so. Wir haben alle unsere Patienten, so nennen wir die ja, also die Tiere wirklich auf unserem Campus. Das heißt, wir haben eine Rinderklinik, in der wir Kühe und Bullen haben. Wir haben eine Schweineklinik, in der auch Lamas leben. Wir haben eine Klinik für Pferde und für Kleintiere. Das heißt, all diese Tiere leben auch auf unserem Campus. Und jeden Morgen, wenn ich zur Hörsaal gelaufen bin, habe ich erstmal dem Lama Henry Hallo gesagt und dem Bullen, den auch alle kannten. Und das ist schon ein sehr familiärer und ja, tiernaher Campus.
Also das Verhältnis zu den lebendigen Tieren, das klingt, dass es sehr angenehm war, aber wie haben Sie sich gefühlt beim ersten Sezieren?
Ja, das ist ja schon sehr früh bei uns im Studium in der Anatomie, dass man wirklich tote Tiere seziert, um natürlich ja medizinisch die Anatomie und den Aufbau dieser Körper und Tiere kennenzulernen. Und das erste wirklich komplette Tier, was ich vor mir liegen hatte, war, ich weiß nicht warum, aber es war wirklich ein Dackel. Und da musste ich wirklich schlucken. Also das konnte ich, der hatte natürlich die Haut schon abgezogen und so, aber das konnte ich an dem Kopf und an den Pfötchen noch erkennen. Und ich hatte halt mein Leben lang schon immer Dackel. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich schlucken musste. Aber ich habe mich natürlich dann auf meine Arbeit konzentriert. Ich musste ja da etwas rausfinden. Und dann sieht man gar nicht mehr so dieses Gesamttier, sondern es ist so ein Schalter, der sich umlegt. Und das ist ja eine totale Chance, dass man das dann lernen darf, bevor man solche Tiere operiert und so. Und dann diese emotionale Bindung, die schaltet man da ab. Ich glaube, je professioneller man in diesem Beruf wird, desto eher braucht man das auch, das Emotionale da manchmal auszuschalten.
Wir haben die Tierärztin und Artenschützerin Hanna Emde in die Gesprächszeit eingeladen. Eben haben wir über ihr Studium in Hannover gesprochen, über Dackel sezieren und über Praktika während ihres Studiums. Es gab neben diesen Praktika, die sie meistens in die weite Welt geführt haben, für Tiermedizinstudierende aber auch ein Pflichtpraktikum in einem Schlachthof. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, das war sehr bitter. Also ich finde es gut, dass jeder Tiermediziner und jede Tiermedizinerin in diese Praktikumsstation durchlaufen. Und ehrlich gesagt war mir nach diesen 3 Wochen auch ja noch mal vieles klarer. Und ich finde eigentlich auch, jeder, der Fleisch konsumiert, muss sowas mal gesehen haben. Also das war jetzt gar nicht, dass da Tiere schlimm gequält werden und so, weil deswegen arbeiten dort ja eben auch Tierärzte und Tierärztinnen, um den Tierschutz einzuhalten, dass die Tiere vernünftig gehalten werden, betäubt werden und dass die auch gesund sind. Aber was mich am meisten an dieser Erfahrung geschockt hat, war diese Masse an totem Fleisch. Also wirklich am Fließband alle 2 Sekunden einen neuen Schlachtkörper an sich vorbeifahren zu sehen. Dieses Gefühl, wenn so ein großer, vor Kraft strotzender Bulle plötzlich durch so einen Bolzenschuss zu Boden geht und irgendwie seine ganze Würde verliert, weil er dann nur noch so ein totes Stück Fleisch am Fließband ist, das war wirklich schockierend für mich.
Essen Sie persönlich Fleisch?
Manchmal im Dschungel blieb mir nichts anderes übrig, weil ich nicht genug Proteine bekommen habe. Mhm. Das heißt, ich bin keine komplette Vegetarierin oder so. Hab dort, wenn extra für uns irgendwie in so einem Stamm zum Beispiel ein Huhn geschlachtet wurde oder so, habe ich das natürlich auch mitgegessen. Aber jetzt hier im Alltag aus dem Supermarkt ein Stück Fleisch oder so, das würde für mich nicht gehen. Also dann lieber mal ein besonderes Wild zum Beispiel aus unseren Wäldern. Das ist sehr nachhaltig, wenn man das isst. Aber ja.
Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich Tiere kennengelernt, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Zum Beispiel Zwergelefanten oder Sonnenbären, die kleinsten Bären der Welt. Das Traurige ist allerdings, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt, dass wir Menschen alles dafür tun, dass es sie bald gar nicht mehr gibt. Wie viele Tiere, die Sie im Dschungel gesehen haben, sind vom Aussterben bedroht?
Sehr, sehr viele. Das war wirklich in jedem Teil, in dem ich unterwegs war auf der Erde, habe ich bedrohte Tiere getroffen, von denen manche wirklich so stark bedroht sind, dass die nicht mehr lange auf diesem Planeten überleben werden. Und eine Tierart ist sogar schon ausgestorben.
Was ist denn die größte Bedrohung für die Wildtiere?
Leider der Mensch. Das ist wirklich in allen unterschiedlichen Teilen das Problem. Und zwar diese nicht nachhaltige Landnutzung, die wir uns angeeignet haben. Das kann in der Landwirtschaft sein, wo wirklich extrem große Flächen Wald einfach gerodet werden, um dort Monokulturen von landwirtschaftlichen Pflanzen anzubauen oder Viehwirtschaft zu betreiben. Das sind extreme Bedrohungen, weil dort kein Raum, kein Platz mehr für wilde Tiere ist, weil dort extrem giftige Pflanzenschutzmittel quasi eingesetzt werden, die alles andere an Vielfalt dort zerstören. Das Gleiche findet auch mit der Verschmutzung der Böden und der Flüsse statt, weil diese Gifte eben ins Grundwasser gehen und damit auch die Flüsse erreichen. Ja, da habe ich wirklich schon schlimme, drastische Erlebnisse der Zerstörung gehabt.
Gibt es denn da Länder, die es besser machen als andere?
Also das habe ich noch nicht entdeckt. Es ist eher das Problem, finde ich, dass wir häufig denken, ja, damit haben wir hier in Europa zum Beispiel nichts zu tun, was zum Beispiel in Malaysia passiert, wenn die da ihren Wald zum Beispiel für Palmöl abholzen. Ist das ja nicht mein Problem, aber das ist eben der Trugschluss, weil wir in der EU das ganze Palmöl ja importieren. Also wir sind die große Nachfrage quasi, warum dort so extrem viel abgeholzt werden muss. Und das Gleiche ist mit unserem Fleischkonsum. Dafür brauchen wir Futtermittel, um diese ganzen Tiere überhaupt zu füttern. Und in Deutschland hätten wir gar nicht mehr genug Platz, all diese Futtermittel für unsere Tiere anzubauen. Und deswegen importieren wir dann plötzlich Soja oder Mais aus Brasilien, für das wiederum Wald abgeholzt wurde. Und diesen Trugschluss, den müssen wir einfach aus dem Weg räumen.
Was müsste sich da aus Sicht der Artenschützerin ändern?
eine nachhaltige Wirtschaft, ein nachhaltiger Konsum. Ich habe wirklich zum Beispiel nachhaltige Palmölplantagen schon kennengelernt. Die sind längst nicht so ertragreich. Das heißt, die werden nicht so viel Geld einbringen wie diese riesigen Monokulturen, wie ich sie auf Malaysia gesehen habe. Aber dort werden eben unterschiedliche Pflanzen, Nutzpflanzen noch angebaut. Dort werden keine giftigen Chemikalien genutzt, sodass wirklich kleine Lebewesen dort auch leben können und manchmal sogar auch Affen dort unterwegs sind. Also das wären eben Projekte, wo Wildtiere und der Mensch nebeneinander leben könnten.
Man könnte ja nun sagen, schade für den Nasenaffen oder den Sonnenbären, wenn sie aussterben. Die Welt dreht sich aber ja auch ohne sie weiter. Aber, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt, das ist ja genau nicht der Fall, denn es hat Auswirkungen aufs Ökosystem, wenn auch nur eine einzige Tierart ausstirbt. Wie funktionieren denn diese Zusammenhänge? Was haben Sie da bei Ihren Einsätzen erfahren?
Ich habe zum Beispiel in Madagaskar, das war völlig verrückt, eine Wanderung mit einem Local gemacht, der mir einen wunderschönen riesigen Baobab gezeigt hat. Das sind diese riesigen Affenbrotbäume, wo er dann anschließend zu mir meinte, das wäre der letzte seiner Art. Und ich habe das erst nicht ganz verstanden, wie ein Baum vom Aussterben bedroht sein kann. Aber er hat mir eben erzählt, dass der Vogel, der für diesen Baum quasi zur Fortpflanzung dient, also der ernährt sich von den Früchten des Baumes, und nur die verdauten Samen können wieder eingepflanzt werden, um neue Bäume entstehen zu lassen. Und dieser Vogel ist ausgestorben und deswegen ist auch dieser Baum nicht mehr vorhanden. Und das ist eben so ein Beispiel, dass alles miteinander zusammenhängt. Die Wälder, die Pflanzen brauchen die Tiere, um die Samen weiterzutragen. Und das Klima hängt natürlich damit zusammen. Es wird wärmer, wenn wir weniger Bäume haben. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, ach, eine Tierart mehr oder weniger, das ist uns egal.
Wenn man Sie reden hört, dann merkt man Ihnen wirklich Ihre Leidenschaft an für den Dschungel, für die wilden Tiere. Vermissen Sie das Leben im Dschungel manchmal?
Ja, sehr. Also ich liebe es auch immer wieder zurückzukommen und bin total dankbar, dass ich das auch darf, so in beiden Welten leben. Aber diese Ruhe, die ich im Dschungel spüre, dieser Frieden der Natur, auch wenn dort nicht alles friedlich ist, aber Man lebt so im Einklang mit der Natur. Ich stehe morgens mit der Sonne auf und gehe abends mit der wieder ins Bett, weil wir auch keinen Strom dort vor Ort haben. Und es herrscht ein ganz anderes Tempo. Es ist langsamer und alles viel bewusster und bedachter. Und ich nehme einfach die Welt um mich viel mehr wahr, was ich auch muss im Dschungel, weil man sonst irgendwelche giftigen Sachen plötzlich an sich hat. Aber das liebe ich so, dieses bewusst Leben und nicht die ganze Zeit auf mein Handy starren, wenn ich draußen auf der Straße unterwegs bin.
Aber Spinnen werden Sie eher nicht vermissen.
Nein, das ist immer so ein bisschen ein Problem. Ich mag Spinnen nicht so gerne. Ich habe schon fast, würde ich sagen, Angst vor denen. Aber im Dschungel leben unheimlich viele Spinnen und die gehören da auch hin und die sollen da auch bitte weiterleben. Und deswegen musste ich lernen, mit dieser Angst eben umzugehen und mir auch bewusst machen, dass die Angst hauptsächlich in meinem Kopf stattfindet und diese Tiere mir ja überhaupt nichts Böses wollen. Also ich werde oft gefragt, ob ich nicht Angst habe, von einem wilden Tier im Dschungel angefallen zu werden. Aber nein, also niemals würde mich ein Tier einfach so anfallen, wenn ich es nicht bedrohe oder störe oder eben Eindringling bin.
Aber die Tiere wissen ja nicht, dass sie ihnen gar nichts tun wollen.
Genau, deswegen ist es so wichtig, sich richtig anzupassen, sich richtig zu verhalten. Und wenn ich dann eben doch mal eine Schlange im Unterholz aufscheuchen sollte, da muss ich eben mich richtig verhalten, damit eben nichts passiert und nicht einfach wegrennen, weil das für die Schlange so quasi so ein Jagdinstinkt auslöst, sondern ganz still stehen bleiben, nicht rühren und ihr zeigen, dass ich eben keine Bedrohung darstelle.
Die Tierärztin, Wildtierforscherin und Buchautorin Hanna Emde ist heute Gast in der Gesprächszeit. Unser aller Leben hat sich ja seit dem Frühjahr durch Corona verändert. Für die einen mehr, die anderen weniger. Für sie war es ein großer Einschnitt, denn durch den Corona-Ausbruch wurde ein Forschungsaufenthalt in Borneo abrupt beendet. Was genau war das für ein Projekt?
Da war ich Anfang des Jahres für den Nebelparder wieder auf Borneo. Der Nebelparder ist ja, wie eben schon erwähnt, eine Raubkatze, die nur auf Borneo vorkommt, also zumindest die Unterart der Sunda-Nebelparder. Und wir haben versucht, diese Raubkatze, über die noch kaum etwas bekannt ist, mehr herauszufinden, mehr zu forschen. Und das ist extrem schwierig, diese Tiere überhaupt aufzufinden. Die sind ganz viel in den Bäumen unterwegs und auch nachtaktiv und meiden den Menschen hauptsächlich. Und uns ist das zum Glück gelungen, weil wir wollten diesem Nebelparder, dieser Raubkatze, einen Sender als Halsband umlegen. Ein GPS-Sender, der uns jeden Tag den Aufenthaltsort dieser Raubkatze mitteilt. Weil dieses Tier ist extrem vom Aussterben bedroht, da sein Lebensraum abgerodet wird. Der Wald wird ihm genommen und es gibt nur noch ganz kleine Waldfragmente zwischen diesen landwirtschaftlich genutzten Flächen, in denen dieses Tier leben kann. Und in diesen Waldfragmenten sind die Tiere so isoliert und überqueren eben keine Plantagen oder Straßen und so, dass die quasi gefangen sind da drin, nicht mehr genug Nahrung finden, kein Austausch mehr zwischen den verschiedenen Raubkatzen stattfinden kann in diesem fragmentierten Lebensraum. Und sie quasi aussterben. Und mit diesem Forschungsprojekt wollen wir eben einmal nachweisen, dass die keinen Kontakt mehr zu den anderen Raubkatzen in anderen Waldfragmenten haben und einem zweiten Schritt dafür sorgen, dass sogenannte Korridore aufgeforstet werden. Waldkorridore, die die einzelnen Fragmente wieder verbinden, sodass Tiere wie der Nebelparder oder die Waldelefanten wieder wandern können und Kontakt zu anderen Tieren haben können.
Steht das Projekt denn jetzt still seitdem?
Ja, es wird ja so ein bisschen angenommen, ah super, die Menschen lassen die Natur jetzt mehr in Ruhe, deswegen tut diese Pandemie quasi gut, aber dem ist überhaupt nicht so. Also ewig lange wissenschaftliche Studien, die schon über Jahre erfolgt haben, stehen gerade still, weil internationale Wissenschaft überhaupt nicht stattfinden kann, weil Einreiseverbote herrschen. Und das Dramatische daran ist, dass Schutzgebiete nicht mehr kontrolliert werden. Mhm. Also auch Naturschutzgebiete sind gerade nicht bewacht und illegale Wilderei und so kann gerade wirklich sehr ungestört stattfinden und das ist dramatisch für diese Gebiete.
So steht auch Ihr Nebelparder-Projekt im Moment still. Sie haben ja Ihren Verein Nepada Wildlife nach diesem Tier benannt.
Genau, das war, weil das so ein prägendes Erlebnis war, diese Raubkatze, von der es nur noch 400 Stück in Sabah gibt, kennenzulernen, dass ich genau nach diesem Tier meinen Artenschutzverein nennen wollte.
Das ist ja ein gemeinnütziger Verein für Artenschutz und Umweltbildung. Warum haben Sie einen eigenen Verein gegründet? Es gibt ja beispielsweise den WWF mit ganz ähnlichen Zielen.
Genau, das war eben schon während des Studiums. Ich habe den Verein 2017 gegründet, weil mir das so gefehlt hat in der Tiermedizin, in diesen Bereichen, auch in den Artenschutz reinzugucken. Und da ich nichts dergleichen gefunden habe, dachte ich mir, okay, dann packen wir das jetzt selber an, dann gründen wir eben unseren eigenen Verein. Und dadurch, dass wir natürlich auch noch viel kleiner sind als so ein WWF oder so, stehen wir da auch in null Konkurrenz, weil wir uns eben auf kleine Projekte und Stationen eigentlich spezialisiert haben. Also wir haben zum Beispiel einer Meeresbiologin in Costa Rica geholfen, ihre Bullenhaie zu schützen. Und uns geht es auch nicht darum, eigene Projekte irgendwo zu schaffen, sondern wir wollen lieber lokale Organisationen unterstützen, die genau wissen, was ihre Tiere und was ihre Wälder und Lebensräume brauchen und denen es eben manchmal an Ressourcen fehlt. Und da wollen wir eben ansetzen.
Das ist der eine Zweig des Vereins. Es heißt aber Verein für Artenschutz und Umweltbildung. Was verbirgt sich hinter Umweltbildung?
Genau, das ist wieder dieser Ansatz, dass ich viel mehr Menschen daran teilhaben lassen möchte, was überall auf der Welt passiert. Also wir sind zwar vor Ort in Projekten, aber wollen genau dieses Wissen auch wieder mit nach Deutschland bringen und erklären, warum der Bullenhai im Pazifik oder der hellrote Ara in Guatemala vom Aussterben bedroht sind und was wir alle selbst auch dagegen tun können und wie wir aktiv werden können. Und deswegen gehen wir mit dem Verein an Schulen, in Kindergärten oder auch auf Abendveranstaltungen, halten wir Vorträge, um genau an diesem Wissen teilhaben zu lassen.
Und wie reagieren die Kinder in den Schulen, wenn sie von ihren Erfahrungen berichten?
Also ich habe immer so begeisterte Kinder und Jugendliche vor mir, die so Lust haben, mit anzupacken. Die wollen gefühlt am liebsten immer sofort mit in den Dschungel kommen und sich für Orang-Utans oder Elefanten einsetzen und die Welt verändern. Und die haben danach immer so viele Ideen, was man alles machen könnte und wie sie schon zu Hause Plastik vermeiden wollen oder nur nachhaltiges Palmöl kaufen. Und also das ist Wahnsinn, was ich da für eine Kraft und eine Motivation zu spüren bekomme.
Ob Kinder, ob Ältere, ob jung, ob alt, was könnten wir hier im Alltag tun oder was sollten wir aus Ihrer Sicht hier im Alltag tun?
Das fängt im Supermarkt an, wenn ich meine Produkte in den Wagen packe, mal hinten drauf gucken, wo kommt das eigentlich her? Kann ich es verantworten, eine Ananas für 1,50, die ganz woanders auf der Welt unter extremen Bedingungen angebaut wird, einen langen Weg hinter sich hat? Kann ich das verantworten, die zu kaufen, oder kann ich vielleicht doch eher auf ein Siegel wie Bio und Fairtrade achten und dann eben ein bisschen mehr Geld für so eine exotische Frucht ausgeben? Oder eben gucken, wo steckt denn überall Palmöl drinne? Wo kommt das her? Wie wurde das hergestellt? Solche Entscheidungen haben schon extrem große Auswirkungen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass über 50% des in die EU importierten Palmöls in unserem Biosprit landen. Das heißt, wir fahren unsere Autos hier und denken, wir tanken Bio, in Anführungsstrichen. Dafür wird aber Regenwald ganz woanders abgeholzt. So, das geht nicht so ganz miteinander einher, und das liegt aber eben auch an dieser Intransparenz. Da können wir als Konsumenten gar nichts für, habe ich das Gefühl.
Genau, wir werden unbewusst schuldig. Ist das nicht hoffnungslos ernüchternd? Wie gehen Sie persönlich damit um?
Nee, deswegen habe ich es mir eben zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären, weil ich das eben nicht in Ordnung finde. Und die Menschen wollen handeln, das merkt man ja. Die sind da total offen, die wollen mehr wissen, die sind da wissbegierig, um dann auch selbst zu handeln. Und das hat man ja an Fridays for Future jetzt auch so gemerkt. Die Jugendlichen gehen wieder auf die Straße, die wollen mitbestimmen, die wollen sich dafür einsetzen. Ich finde, was Besseres könnte uns gerade gar nicht passieren.
Beschäftigen Sie sich auch mal mit Dingen, die nichts mit Tieren und nichts mit Artenschutz zu tun haben.
Puh. Ich bin unheimlich gern einfach in der Natur unterwegs. Also ich gehe sehr, sehr gern auch hier in Deutschland wandern und bin draußen unterwegs und fahre gerne Kanu auf dem Wasser und sowas alles, um einfach Natur zu tanken und mich nicht mit dem Problem nur auseinanderzusetzen, sondern eben auch mit dieser Wahnsinnsschönheit.
Das ist auch Ihre Art, sich zu erholen in der Natur demnach.
Genau.
Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es in 20 Jahren unseren Verein gar nicht mehr geben muss, weil es diese Probleme nicht mehr gibt. Also es wäre natürlich toll, wenn wir eben nicht mehr in die einzelnen Einsatzgebiete fahren müssen, um dort im Artenschutz zu helfen, sondern dass wir einfach schon viel mehr wieder im Einklang mit unserer Natur und unseren Ressourcen nachhaltiger umgehen. Das wäre ein Traum. Mal sehen, ob das alles so aufgeht. Ich arbeite auf jeden Fall dafür, dass das so wird.
Gucken wir nochmal in die nähere Zukunft. Was ist Ihr nächstes Projekt, so Corona sie lässt?
Genau, das ist eben schwierig. Eigentlich wäre ich gerade im Amazonas in Brasilien unterwegs, einen indigenen Stamm besuchen, der extrem von den Waldbränden, die dort herrschen, betroffen ist. Und dort wollen wir eben nachhaltige Wege finden, um denen zu helfen. Das ist alles nicht möglich durch Corona. Auch mein aktuelles Projekt auf Borneo liegt auf Eis. Ich kann es gerade nicht ganz sagen. Also wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Bildungsarbeit hier in Deutschland. Wir entwickeln gerade ein digitales Bildungsmaterial für Schülerinnen und Schüler. Und mal sehen, wann das überhaupt wieder möglich ist, im Ausland zu arbeiten.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls ganz viel Erfolg dabei. Hanna Emde war das, 28-jährige Tierärztin. Sie setzt sich weltweit ein für den Erhalt der Arten. Und wer mehr über Sie und Ihre Projekte wissen will, der kann Ihr Buch lesen, Abenteuer Artenschutz, oder Ihren Blog verfolgen. Oder morgen Abend 3:09 einschalten, da ist Hanna Emde auch zu Gast. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Vielen, vielen Dank.
Und Ihnen am Radio herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christine Gorni. Auf Wiederhören.
Bremen 2, Gesprächszeit.